Bandserben über Pop, Kunst und den Sinn des Lebens.
Einen wunderschönen guten Tag oder guten Abend oder guten Morgen, je nachdem, wann ihr diesen wundervollen Podcast eingeschaltet habt. Hier sind Cobains Erben mit Gofi Müller
und Jakob Friedrichs. Nice. Wie dieser Typ, der das im Boxring immer gemacht hat. Dieser,
genau.
Wie hieß er nochmal? Ja, ja. Geil.
Ja, hallihallo, einen wunderschönen guten Tag und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Der Gofi und ich, wir wollen heute über eine echte Filmlegende sprechen, einen kleinen Nachruf sozusagen machen, weil der ja diese Tage gerade verstorben ist. Wir sprechen natürlich über David Lynch. Das wisst ihr ja, weil ihr den Titel der Folge auch schon gelesen habt.
Richtig.
Aber wir tun ja immer so, als würden wir ihn euch jetzt hier gerade erst verraten.
Ein bisschen für uns fühlt sich das halt so an, ne? Für uns fühlt sich das gerade so an, als würden wir, was ja auch komisch ist, Jay, ich meine, wir sehen ja nur uns gerade. Aber wir machen das jetzt schon seit 10 Jahren und jedes Mal, wenn irgendjemand auf den Aufnahmeknopf drückt, haben wir das Gefühl, wir würden vor dem Publikum sitzen. Ist schon komisch, ne?
Ja, ist schon merkwürdig. Ja. Stephen King hat ja mal das Bücherschreiben mit einer Zeitreise verglichen, weil er sagte, er schreibt etwas zu irgendeiner Zeit und zu einer ganz anderen Zeit klappt jemand dieses Buch auf und diese Sätze, die er zu einer ganz anderen Zeit geschrieben hat, schicken denjenigen auf eine Reise, sozusagen, zu einem ganz anderen Zeitpunkt.
Ja.
Und so ähnlich ist es beim Podcast hören ja vielleicht auch.
Das stimmt, also, ja, finde ich cool, finde ich einen schönen Vergleich eigentlich.
Ja, ich fand das auch schön, das habe ich mir gemerkt. Ich dachte, der Herr King mal wieder, der hat ganz oft so tolle Bilder und Vergleiche irgendwie, das ist schön.
Aber wir reden über David Lynch und wir sind beide gar nicht so die Lynch-Maniacs.
Lynchianer.
Eigentlich wollten wir gerne den Marco Michalczyk hier bei uns haben.
Ja.
Das war so verabredet. Aber der sitzt
nämlich richtiger
gerade noch
Fan.
Im Zug mal wieder, ja. Auf einer seiner langen, langen Reisen. Das kommt halt davon, wenn man in Wien wohnt und so weit weg, ne, dann muss man oft lange reisen.
Und wenn die Bahn dann irgendwie Verspätung hat, dann schafft er es leider nicht mehr zum Aufnahmetermin und wir können ihn leider auch nicht verschieben. Das ist ein bisschen das Dumme.
Das hat leider nicht hingehauen. Es wäre nicht schlecht gewesen, den Marco dabei zu haben, weil er wirklich ein richtiger Fan ist, ein richtiger Lynch-Fanboy.
Genau.
Deshalb wollten wir ihn auch gerne dabei haben. Sonst reden wir ja nicht so gerne mit ihm, aber in diesem Fall wäre es ganz gut gewesen. das ging jetzt leider nicht. Da müssen wir das jetzt irgendwie hinkriegen.
Ja, so ist das. Mhm. Also egal. Ich meine, wir schauen mal, was uns so einfällt. Ich habe mir extra noch 2 Filme die Woche angeschaut, um mal wieder ein bisschen mich David Lynch zu nähern und Blue Velvet und Mulholland Drive. Mhm. Und Blue Velvet hat mich so als Jugendlicher komplett geflasht. Also ist auch ein echt starker Film. Ich würde sagen, inzwischen ein bisschen in die Jahre gekommen. Also man sieht ihm an, dass er, ich glaube 86 ist er gemacht. Und ich glaube mit meinem Freund Hofi ins Kino gegangen, weil ich ihm in diesem Film, weil ich ihm versprochen hatte, ich habe gesagt, wenn du das Abi schaffst, das ist die größte Ungerechtigkeit, die es dann eigentlich gibt. Psst. Und dann lade ich dich zum Essen und ins Kino ein. Und dann haben wir Blue Velvet geschaut.
Warum war das so ungerecht?
Dass weil der quasi nie, also wenn überhaupt nur körperlich anwesend war. Der hat immer da gesessen und Songtexte geschrieben, während der Rest irgendwie Wirtschaft und Mathe gebüffelt hat.
Ja.
Und der Hofi, das ist ein ganz, ganz toller Mensch. Übrigens auch ein sehr bekannter Musikproduzent geworden.
Ach ja.
Tatsächlich, ja. Der hat, nur mal um es nebenbei zu erwähnen, der hat Mr. Pharaoh von Super 2, von NIMM 2 damals produziert.
Okay.
Also Den Song kennen ja nun in nun der eine oder andere. Mhm. Das hat mein Freund Hofi, mit dem ich, Andreas Hofmann, sein Künstlername ist Doug Laurent, mit dem ich sozusagen die Schulbank gedrückt habe und der Remixe von Mr. Van und sowas gemacht hat. Also wirklich, der ist jetzt kein unbeschriebenes Blatt.
Ja.
Der hat Mr. Pharaoh produziert und dem habe ich zum Abi geschenkt, einfach damit sich die Ungerechtigkeit noch mehr lohnt für ihn, habe ich diesen Kinobesuch.
Voll gut.
Ja, war echt schön.
Also ich habe immer meine liebe Not mit David Lynch-Filmen gehabt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich habe einen Freund gehabt in meiner Teenagerzeit, der ein sehr, sehr hardcore Twin Peaks-Fan war.
Oh ja.
Und hier und da habe ich mal eine Folge mit ihm damals angeschaut, auf seinem alten Röhrenfernseher. Also es waren die, weiß ich gar nicht genau, die 80er oder 90er Jahre. 80er müssen es gewesen sein, nehme ich an. Ne?
Ja, in den 80er, mhm. glaube ich, kam.
Und ja, ich fand ihn ganz okay. Dann habe ich mal versucht, einen Film von ihm zu gucken. Und ich bin aber ja doch irgendwie ein Liebhaber dieser straight erzählten Geschichten. Und vielleicht hätte ich mir die Straight Story angucken sollen, das habe ich dann halt nicht gemacht. und habe gedacht immer, ey, was für ein Trip ist denn das hier eigentlich? Ich habe das einfach nicht geschafft, ne?
Ja,
aber jetzt ja. Zur Vorbereitung, um das mal gleich beruhigend für alle, die jetzt zuhören und sagen, ja, ihr Idioten, wieso redet ihr denn dann über den, wenn ihr nichts mit ihm zu tun haben wollt? Jetzt in der Vorbereitung zu diesem Talk habe ich mich nochmal mehr mit ihm beschäftigt und jetzt habe ich plötzlich das Gefühl, jetzt wo er endlich tot ist, ne? Okay, ich glaube, ich kann da doch was sehen, was ich wirklich doch mag. Also,
ja.
Ich habe mal Holland Drive geguckt und fand es echt gut. Ich hatte mich darauf eingestellt, dass es ein mühsamer Filmabend wird und war auf eine ganz verrückte Weise total reingezogen in den Film, muss ich ehrlich sagen.
Ja.
Und ich habe mir heute auch The Art Life angeschaut. Das ist eine wirklich sehr, sehr tolle Dokumentation über David Lynch, die eben nicht nur, oder vor allen Dingen eben nicht ihn als Filmmacher, Filmmaker betrachtet, sondern als Künstler. Wie ist er eigentlich Künstler geworden? Woher kommt er eigentlich her, biografisch? Und wie ist es dazu gekommen, dass er Kunst gemacht hat? Und dann im Weiteren, wie ist es dazu gekommen, dass er Filme gemacht hat? Das fand ich super, super, super interessant. Und,
ja, da musst du ein bisschen was erzählen.
Ja, mache ich gerne.
Nachher mal, weil ich habe die Doku noch nicht gesehen.
Ja.
Und das ist natürlich super interessant. Ich habe nur mal so geschaut, in den letzten Jahren hat er ja fast nur noch Kurzfilme gemacht. Also auf der IMDb ist eine riesen Liste von 101 Filmen oder so, wo er Regie geführt hat und Autor ist und so. Und du denkst, 101 Filme und dann sind das, keine Ahnung, 50 davon sind oder mehr, 70 oder irgendwas, sind Kurzfilme.
Ah, interessant.
Also, ja. Der hat super viele Kurzfilme gemacht, also das ist spannend.
Und dann, das scheint dann so zu sein, dass er dann zum Ende seines Lebens eben wieder zu seinen Wurzeln zurückgekehrt ist, weil so hat er sozusagen als Kunststudent auch angefangen mit Filmen.
Ah ja, ah cool. Ja, ich denke, wir können ein bisschen über Mulholland Drive und vielleicht kann ich dann auch noch kurz ein bisschen was zu Blue Velvet erzählen.
Ja.
Und übrigens nur mal nebenbei erwähnt, The Straight Story ist der allerzugänglichste Film von ihm, der auch wirklich sehr straight erzählt ist.
Ja.
Und der ist wunderschön, der ist wundervoll. Also es ist auch schon viele Jahre her, dass ich ihn gesehen habe, aber ich weiß, ich war damals komplett verzaubert. Hm. Aber es ist ein ganz anderer Lynch. Also das ist wirklich ein ganz normaler Film quasi, aber mit ganz viel Herz und eine ganz wundervolle Geschichte über einen alten Mann, der mit seinem auf seinem Rasenmäher von Hinz nach Kunz fährt, ich glaube, um seinen Sohn zu finden oder irgendwie sowas. Ich erinnere mich gar nicht mehr ganz genau dran, aber ganz wundervoll, nur nebenbei erwähnt. Also der, glaube ich, würde dir auf jeden Fall auch gefallen.
Ja,
also,
den muss ich gucken. Bevor wir richtig einsteigen, wollte ich euch, liebe Zuhörerinnen, mal dran erinnern, dass wir ja das Cobains Erben Webmag haben, ne?
Ja.
Und ja, und manche von euch gucken da manchmal rein, manche sogar regelmäßig, manche von euch haben das aber vielleicht noch gar nicht gemacht und neulich habe ich gedacht, vielleicht ist man ja an der einen oder anderen Stelle dann doch irgendwann auch mal müde vom Doom-Scrolling und dass man da immer über den Rechtsruck in Deutschland liest oder über den menschengemachten Klimawandel oder über Donald Trump oder so. Und wenn euch das dann doch mal so geht, dass ihr vielleicht einfach mal was anderes scrollen wollt, dann guckt doch mal bei cobainserben.de vorbei. Wir haben da mittlerweile total viele wirklich sehr, sehr schöne Kunstwerke. Ansprechende Sachen, merkwürdige Sachen, echt starke Texte von Leuten, die ihr stellenweise auch kennt. Also Gedichte, Geschichten, Essays, ausgewählte Musikvideos. Also man kann sich da richtig so ein bisschen durchscrollen, weil die Seite ist nämlich auf Smartphones gut ausgelegt. Also manche Webseiten, das ist ja ein bisschen anstrengend, das mit dem Smartphone anzugucken, aber diese Seite ist wirklich so, dass man da mit dem Daumen mal so durchwitschen kann und da werdet ihr wirklich viele tolle Fotos, Gemälde, Texte, Musikstücke und so weiter sehen. Gebt euch das doch mal. Wenn ihr mal keine Lust mehr habt, Nachrichten über Donald Trump oder Friedrich Merz zu lesen, ist auch wirklich okay, dass man beide mal in einem Atemzug erwähnt, finde ich. Wenn ihr da mal keinen Bock mehr drauf habt, geht doch mal zu cobainserben.de und schaut euch mal an, was wir da mittlerweile schon gesammelt haben. Es ist eine riesengroße Auswahl an wirklich mega geilen Sachen.
Ja, eine richtige Bibliothek so ein ja. bisschen, ne? Also einfach eine
kann man echt sagen.
Eine Kunstwerke-Bibliothek sozusagen.
Ja, ja, genau, da sammelt sich doch einiges mittlerweile, hat sich doch einiges angesammelt an tollen Sachen, ja. Das war nur mal ein kleiner Programmhinweis hier von uns.
Ja, so ist es. Ja, Twin Peaks, nur mal kurz nebenbei erwähnt, ja. Der Marco hat mir ja Twin Peaks wirklich in höchsten Tönen empfohlen und ich bin ja nun auch ein Serien-Junkie und ich habe es versucht vor 2 Jahren oder so und irgendwie, ich glaube nach, ich weiß nicht, was sind das, irgendwie ein paar 30 Folgen oder so, glaube ich, vielleicht irre ich mich auch und ich habe es, ich glaube nach 20 oder so habe ich irgendwann aufgegeben, weil ich habe den Zugang nicht gefunden. Ja. Also das ist schon sehr langsam erzählt. Und ja, es ist skurril und merkwürdig. Und es sind skurrile Charaktere dabei. Und der eine, der immer den Kaffee trinkt und so, das ist ja auch der aus Mulholland Drive.
Ja.
Nee, Quatsch. Ist es
nicht,
nee, Quatsch.
Aber der sieht so ähnlich aus.
Nein, ist es nicht. Das ist der aus der Kyle Mac. Wie heißt er, aus Blue Velvet. Da spielt er auch noch als ganz junger Mensch. Genau, das ist der. Also, und den hat David Lynch oft gerade in den 80er Jahren gehabt. Bei Dune spielt er auch mit in der David Lynch-Fassung. Hast du die mal gesehen?
Nein, habe ich nicht. Aber ich habe gerade nachgesehen, dass Twin Peaks 48 Folgen hat.
48, ja. Genau. Super. Genau. Also ich wollte nur sagen, Marco lacht mich immer aus, weil ich ein Schwächling bin und das nicht geschafft habe und so. Und er versteht, glaube ich, gar nicht, warum mich das irgendwann ermüdet hat, weil er die Serie so liebt. Genau.
Du, weißt du was? Wir werden darauf zurückkommen, weil wir werden gleich, das sage ich jetzt einfach mal, über die ganz besondere Filmästhetik von David Lynch sprechen müssen. Und da bin ich ganz sicher, der Marco hat da irgendwie einen Zugang dazu und wir beiden haben damit einfach unsere Mühe. Und das ist, finde ich, ein interessantes Gesprächsthema. Also womit wir eigentlich kämpfen, womit wir zu kämpfen haben und wo andere Leute sagen, ey, das ist doch total toll, ich finde das mega, so, weißt du?
Ja.
Da sollten wir nachher mal drauf kommen. Also wir kommen gleich nochmal auf dich und Twin Peaks nochmal zurück, würde ich sagen.
Ja, gerne.
Ja, aber ich habe ja auch gestern nochmal Mulholland Drive geguckt und es war gut, dass ich mich ein bisschen auf so einen Trip eingestellt habe. Das erste Mal, als ich es versucht habe und wieder abgebrochen habe, habe ich, glaube ich, einen normalen Kinofilm erwartet.
Ja.
Und dann habe ich irgendwann nichts mehr begriffen und habe gedacht, mir ist mein Abend hier echt zu schade. Und keine Ahnung, was ich dann geguckt habe. Also, es wird jetzt nicht irgendwie aus dem Marvel-Universum gewesen sein, aber irgendwas anderes. Gut, halt.
Aber den normalen Film kriegst du ja zu 2/3.
Man kriegt ihn schon, obwohl da vieles auch so merkwürdig unmotiviert scheint, ne? Oder?
Ach, ja, unmotiviert weiß ich gar nicht. Also ich,
man weiß nicht, also was es soll.
So witzig, also, ne? Ich habe ihn ja auch die Woche jetzt gesehen und ich konnte mich überhaupt nicht mehr an ihn erinnern. Und ich muss ihn schon mal vor Jahren gesehen haben. Ja. Und ich war dann ganz fasziniert, wie normal der ist, anfängt. Ja. Ne? So Krimi-Geschichte, irgendwie zwei Frauen auf der Suche nach der Identität der einen, die ihr Gedächtnis verloren hat und so. Ja. Ne? Und schöne, nette Charaktere.
Ja, sehr.
Ich finde auch ganz spannend, dieser Regisseur, der quasi von irgendwelchen komischen Mafiösen, und du hast schon recht, da wird es ja ein bisschen skurril und so, so leicht wie Dämonen sind diese Mafia-Typen, die ihn zwingen, nun diese eine Schauspielerin auszuwählen und so. So, aber, genau. Aber es hat alles noch so ein bisschen, finde ich, das ist so, ja, so ein bisschen skurril, aber es ist eigentlich ein ganz normaler Film. Bis irgendwann macht's puff und der Film ist ganz anders.
Ja.
Und die Figuren spielen ganz anders.
Ja.
Und du schnallst erstmal eine Viertelstunde überhaupt nicht, was da jetzt passiert ist. Aber ich finde, am Ende bindet sich das dann doch alles wahnsinnig gut zusammen und dann weißt du plötzlich, was du hier gesehen hast.
Okay, irgendwie. Ich nicht.
Das ist dann faszinierend.
Ich habe das Ende nicht verstanden.
Ach ja.
Du musst mir dann vielleicht gleich mal erklären. Aber vorher möchte ich gerne darauf hinweisen, man könnte denken, es handelt sich um einen ganz normalen Film. Aber ich finde, es gibt schon so etwas, das würde ich jetzt mal so Verfremdungssignale nennen. Mhm. Also zum Beispiel, worauf ich vorhin hinaus wollte, bevor die Geschichte überhaupt losgeht mit dieser jungen Schauspielerin, die noch nach Los Angeles kommt und in der Wohnung ihrer Tante wohnen darf und da vorsprechen darf und all das, was ja irgendwie ziemlich herkömmlich ist. Bevor das überhaupt passiert, sehen wir zwei Männer in diesem Fastfood-Restaurant Winkies sitzen.
Genau.
Und der eine sagt, dass er schon zweimal von diesem Ort geträumt hat. Und jedes Mal ist er aber ganz erschrocken aufgewacht, weil hier gibt es irgendeine ganz schlimme Figur hinter den Wänden, die lauert da. Ja. Und man denkt so, ich habe zwar keine Ahnung, warum wir euch gerade hier sehen und was ihr mit der Story zu tun habt, aber das ist ja auch schon wieder mal ganz interessant. Und dann irgendwann spitzt sich die Situation halt so zu, dass sie wirklich diesen schrecklichen Mann hinter der Mauer irgendwie sehen. Der taucht dann da plötzlich auf. Und dieser junge Mann, der die Sachen immer träumt, fällt dann also schreckensstarr um. Möglicherweise ist er sogar tot, das ist nicht ganz klar. Es wird dann an seinem Hals rumgefühlt und so. Und puff. Und dann war's das. Und dann kommt da eine junge, blonde Schauspielerin in Los Angeles und die hat vorsprechen und so. Und du denkst so, was zur Hölle ist hier eigentlich gerade los? Ne? Und also, es mag ja sein.
Ich glaube, ich kann es dir erklären.
Okay, gut, also, gleich. Ja, aber es stimmt, dass man sozusagen in Abschnitten immer wieder in eine Geschichte hineingeht und sagt, da könnte jetzt mal was draus werden, theoretisch.
Ja, genau.
Wenn der Regisseur sich entschließen könnte, dabei zu bleiben, könnte er daraus eine Geschichte machen. Will er dann aber nicht.
Ja.
Und das ist halt schon komisch, ne?
Ja, aber das macht den Film dann ja doch auch faszinierend irgendwie, weil er dann eben diese dieser merkwürdige Change, der sich mir zumindest im Gesamt des Films dann wirklich auch erschließt, sozusagen, aber der dich erstmal voll gegen die Wand laufen lässt. Aber das macht den Film natürlich auch besonders, weil er sozusagen, wie gesagt, vorher, ja, es gibt diese skurrilen Momente, wie die du gerade auch beschrieben hast, wo man auch denkt, hä, was waren das jetzt mit diesen beiden Typen da in dem Winkies oder wie das hieß, ne? Oder auch mit diesem Auftragskiller, der dann da irgendwie immer noch einen mehr erschießen muss, weil irgendjemand reinplatzt und so. Ja. Das ist auch eine herrliche Szene, oder?
Das ist
oder?
Super lustig. Das ist richtig lustig, ist, finde ich.
Wir immer, und er immer genervter. Oh Mann, noch einer. Also, oh. Und wie er das dann auch vollzieht und so, das ist schon...
Ich habe dann wirklich irgendwann richtig laut gelacht, als er dann auch noch den Staubsauger kaputt schießt, weil der ja auch stört und er damit löst einen Feueralarm aus. Wegen dem Kurzschluss und so, oder immer denkst du, ey, das hat schon ein bisschen so Helge Schneider-Vibes irgendwie, was hier gerade läuft.
Ja, genau. Ja. Es ist schon, Sehr schön skurril. genau, also ja, Mulholland Drive ist übrigens, ich glaube, aus dem Jahr 2006, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist also tatsächlich, oder 2001, müssen wir nochmal nachgucken,
ja.
Also auf jeden Fall 2000er, ist aber auf jeden Fall eben tatsächlich 20 Jahre älter als Blue Velvet. Wirklich einer der Klassiker von
2001.
Von Lynch.
Ja, ja
2001.
Ja.
Das, ich wusste. Und also dann nur 15 Jahre älter. Aber ich finde, man merkt ihm schon an. Das ist nochmal eine andere Art von Film. Also ich glaube, was bei David Lynch zumindest relativ häufig Thema ist, ist das, was sich unter der Oberfläche befindet.
Ja.
Das ist bei Blue Velvet ganz stark. Und aber ich finde auch bei Mulholland Drive hast du sozusagen, also es geht immer um die Ebene, um eine Ebene hinter etwas,
ja.
Hinter einer Fassade,
ja.
Sozusagen, mhm. die er versucht auszuleuchten, mhm. Oder anzuschauen. Auszuleuchten stimmt noch nicht mal, aber so anzukratzen vielleicht. Mhm. Weißt du, was ich meine?
Mhm.
Und das macht er, finde ich, aber schon ganz spannend. Also das macht ihn besonders, weil er eben nicht in erster Linie die vordergründige Geschichte erzählt,
ja.
Sondern
aber an,
sich mehr für das dahinter
ankratzen würde ich dir recht geben und ausleuchten, wie du ja gerade so schon so gesagt hast, ganz bewusst glaube ich nicht. Ne?
Ja,
ich hab das Gefühl, dass er Gefallen am Mysterium hatte, an diesem geheimnisvollen, merkwürdigen, albtraumhaften oder zumindest traumsequenzmäßigen. Mhm. Manchmal verschwimmen die Bilder ganz bewusst, gibt ganz komische Close-ups, Kamerafahrten auf so ein Kopfkissen zu, irgendwelche so großgezogenen Dinge, Details, wo du denkst, hallo, wieso sehe ich jetzt hier einen Teppich? Wieso gucke ich mir diesen Teppich hier an oder so, ne? Also das sind alles auch so wirklichkeitsverfremdende Elemente, die er einsetzt. Und das macht er mit der Geschichte ja auch. Also im Prinzip wird ständig Wirklichkeit verfremdet oder vielleicht wird sie gar nicht verfremdet. Vielleicht ist das mehr so, tatsächlich so die Frage, eben ob das, was man sieht, wirklich alles ist oder ob sich dahinter nicht vielleicht noch mehr, noch eine andere Ebene verbirgt oder so, ne? Also genau.
Ja, ich finde bei Blue Velvet ist das, also macht er das relativ einfach klar, mhm. Dadurch, dass er immer wieder so, keine Ahnung, also es gibt immer wieder so Sequenzen da, also Blue Velvet geht ja damit los, dass der Hauptdarsteller ein abgeschnittenes Ohr findet. So, ne? Also gut, es gibt noch eine kleine Vorgeschichte und alles Mögliche, aber das bringt die Geschichte ins Rollen, ne? Es ist so ein College Boy, dessen Vater einen Herzanfall hatte. Auch übrigens eine super geile Szene, wie der Vater den Herzanfall hat, weil der Vater, der gießt gerade die Blumen. Ja, im Garten, es sieht aus wie so eine 50er-Jahre-Ästhetik, da fährt so ein Feuerwehrauto vorbei und der Feuerwehrmann winkt so in Zeitlupe und die Blumen werden gefilmt, ne, so richtig amerikanische Vorstadt, alles schön, alles toll. Und da steht dieser Mann mittleren Alters und gießt die Blumen mit dem Schlauch. Und dann kommt so ein bisschen komische Musik und du siehst, dass sich der Schlauch um einen Ast gedingst hat und er zieht immer an dem Schlauch und dann wackelt dieser Hahn an dem der Schlauch angeschlossen ist ganz doll,
ja.
Und du denkst immer okay, gleich explodiert dieser Hahn entweder oder der reißt hier diesen, also du merkst, ne, es ist Bedrohung,
ja.
Oder er reißt diesen Baum um und er fällt ihm auf den Kopf, also irgendwie so, und deine Aufmerksamkeit wird auch, und dann hat er einen Herzanfall. Weißt du, und es ist eben genau nicht das, was du erwartest,
ja.
die beiden Dinge, die irgendwie sozusagen für Gefahr stehen,
ja.
Entpuppen sich als Hirngespinst,
ja.
aber er hat einen Herzanfall, ja, ne? Und fällt um. So, also es ist toll gemacht irgendwie, weil er mit deinen, weil das mit deinen Erwartungen spielt. Und das meinte ich, das, das macht er in diesem Film ganz zu Anfang quasi ganz klar. Mhm. Und ne, und die Kamera fährt dann zum Beispiel auf den Boden, in den Rasen rein, und da siehst du lauter Ameisen, die so und da gibt's ständig so Blicke in den Himmel, in so Baumwipfel, die auch ganz skurril und bedrohlich sind. Mhm. Also so die Bildsprache, die so ein bisschen expressionistisch ist, ja, sagt aber von vornherein, hier geht's um das Tieferliegende.
Ja.
Hier geht's nicht um das Direkte. Das Direkte ist die schöne, heile Welt. Hier geht's um die Ameisen unten drunter. Weißt du so?
Ja.
Und genau, und bei Mulholland Drive macht er das natürlich nochmal, da macht das ganz anders, weil er dich verarscht quasi.
Okay, das will ich gleich genauer von dir wissen. Da bin wirklich gespannt. Ich habe meine eigenen Theorien, was dieser Film mir gestern sagen wollte, aber vielleicht habe ich irgendwas auch nicht ganz verstanden. Bevor ich das mache, würde ich aber dir gerne mal über The Art Life kurz erzählen, also die Biografie von David Lynch, weil nämlich, ich finde, die gibt einen ganz tollen Aufschluss darüber, warum seine Filme so komisch sind. Es ist nämlich so, dass er ursprünglich eine Ausbildung als bildender Künstler gemacht hat. Also er hat gemalt und seine Bilder sind nämlich genauso komisch wie seine Filme. Und das hängt natürlich miteinander zusammen. Der Grund, warum er überhaupt Filmmacher geworden ist, ich sage immer das deutsche Wort für Filmmaker, wie würde man das auf Deutsch eigentlich richtig sagen? Also Filmproduzent, Filmemacher, okay. Filmemacher, also der Grund, warum das überhaupt dazu gekommen ist, war, dass er einmal als Student in seiner Ausbildung in seinem Atelier gesessen hat. Er beschreibt das so, das war so ein kleiner abgegrenzter Raum in dem Atelier, da hatte er wirklich seine Ruhe und er machte nichts anderes gerade zu diesem Moment, als vor seinem Bild zu sitzen und das zu betrachten. Kenne ich von mir auch, macht man manchmal. Also man, ne, guckst dir das Bild an und denkst dir, was habe ich da überhaupt gemacht, wo geht die Reise überhaupt hin, was ist überhaupt los? Ne? Manchmal muss man sich darüber so ein bisschen Gedanken machen. Und er beschreibt das Bild so, das war hauptsächlich schwarz von der Farbe her und da drinnen gab es so grüne Elemente, die so ein bisschen aussahen wie so botanische Sachen, Pflanzen, Bäume, Gräser oder so. Und dann, wie er so das Bild anguckt und das so fast schon meditiert, hat er den Eindruck, als würden sich diese pflanzlichen Gebilde in dem Gemälde anfangen zu bewegen.
Mhm.
Und er konnte sich dann plötzlich sogar richtig gut den Wind vorstellen, den man dann hätte hören können und so.
Ja.
Und er sitzt da also, sieht, wie das sich bewegt und hört quasi in seinem Kopf, was es da zu hören gibt, und sagt, wie geil wäre das denn, ein Gemälde, das sich bewegen kann und was einen Ton hat.
Echt?
Und so ist er zum Filmemachen gekommen.
Ja, das gibt's ja gar nicht.
Das ist doch krass, oder?
Ja, das ist total krass. Wie geil ist das denn? Und dann hat er gedacht, ach ja, das heißt Film, glaube ich.
Vielleicht.
Oder wie?
Das hat er so im Detail in diesem Moment nicht erklärt, aber der nächste Schritt ist dann halt in dieser Filmbiografie über ihn, wie er dann anfängt mit seinen Kurzfilmen, also mit so merkwürdigen, und er kennt das Medium gar nicht. Er weiß gar nicht genau, wie man damit überhaupt arbeitet. Er beschreibt eine Szene, wie er dann so 30 Meter Film verballert hat und den musste er ja entwickeln lassen. Das ist ja richtiger Film, ne? Ist ja irgendwie 60er, 70er Jahre, in dem wir uns gerade befinden, und er tritt dann also vor die Tür des Geschäftes, hält das gegen die Sonne, macht den Film so auf und da ist nichts. Alles ist vollkommen verschwommen und sieht scheiße aus und so. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ist er erst enttäuscht gewesen und hat dann irgendwann gedacht, das ist vielleicht auch ganz geil. Und geht dann halt weiter irgendwie auch so ästhetisch in die Richtung. Ne?
Ja, ja.
Das finde ich alles so interessant, weil wenn man diesen Film anschaut, also man hört im Prinzip die ganze Zeit seine Stimme. Er erzählt und die Kamera beobachtet ihn dabei, wie er als mittlerweile alter Mann in Los Angeles in seinem Haus an Bildern arbeitet. Das ist nämlich das, was man hauptsächlich sieht in diesem Film, wie er an Gemälden arbeitet. Und seine Gemälde sind super komisch. Und er baut da so Dinge rein mit Draht oder mit so Bauschaum, den er. Und weißt du, er macht da so Dinge wie, er lässt Bauschaum so trocknen, dann poolt er den so auseinander. Man denkt ja so, was macht der Typ denn da? Also der poolt da dieses Plastikzeug auseinander, dann bestreicht er das so mit Kleber, dann klebt er da so Watte drauf, dann bestreicht er die Watte mit so roter Farbe, so tropfender roter Farbe. Und du denkst, okay, jetzt habe ich irgendwie ein menschliches Organ vor mir hier auf dem Tisch liegen oder was. So sieht das dann aus, ne? Das klebt dann in so ein komisches Bild rein so. Und du, während man ihm dabei zuschaut, wie er seine komischen Bilder macht, denkst du so, okay, ich weiß, warum deine Filme so sind. Weil das ist tatsächlich dieselbe Ästhetik, würde ich sagen. Eine ganz unscharfe, merkwürdige, surreale, albtraumhafte Ästhetik. Es gibt da Er klebt ganz viele Objekte in seine Bilder, habe ich schon gesagt. Dann sind da manchmal solche Gestalten, die haben so ganz lange Arme und diese ganz langen Arme, die recken sich so zu einer Bildseite und umfassen dann zum Beispiel ein Transistorradio oder lauter so merkwürdige Sachen, ne?
Ja, geil.
Ja, und da kommt der Typ irgendwie her. Also das ist seine Vorstellung einer Ästhetik, die er mag und in der er sich wiederfindet, offensichtlich.
Ja. Ja, und interessanterweise spielt er ja zumindest ganz oft, zumindest auf der Story-Ebene, mit so einem Detektiv-Genre. Ne? Krimi-Genre. Also nicht immer. Dune ist Science-Fiction, klar. Mhm. Und es ist ja auch eine Romanverfilmung. Mhm. Übrigens durchaus sehenswert. Ja, man sollte den längeren Cut gucken. Unbedingt natürlich nicht so gut wie die aktuelle Verfilmung. Mhm. Und auch hat auch seine Skurrilitäten so in der Optik und so. Mhm. Aber ist natürlich um den Film gab es dann, glaube ich, damals einen Riesenskandal, weil das Studio ihm den Schnitt abnehmen, also verbieten wollte und hin und her. Also das war irgendwie, das ist kein Liebeskind von ihm, ja. Weil es da so viel Ärger gab bei, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Naja, aber es ist durchaus eine sehenswerte Version, wobei die heutigen beiden Teile, also es ist dann auch nur der erste Teil quasi,
ja.
Also es ist kommt überhaupt nicht an die aktuelle Verfilmung an.
Und könntest du dir vorstellen, dass Lynchianer jetzt sagen würden, nee, Jay, also wir finden eigentlich die Version viel, viel besser, weil...
Das kann ich mir nicht vorstellen. Nee? Nee, kann ich mir nicht vorstellen, weil es einfach jetzt auch, man sieht ja zwischen den beiden Filmen, ich glaube, das ist auch Mitte 80er oder Ende 80er, Dune von David Lynch. Und ja, den lieben schon auch einige seiner Fans und so, auf jeden Fall. Und es ist auch ein guter Film. Also ich habe mir den extra mal von einem Jahr oder zwei oder so angeguckt, auch noch bevor ich die Neuverfilmung gesehen habe.
Ah, okay.
Ja, aber die Neuverfilmung ist einfach, also da liegen dann halt doch irgendwie 40 Jahre dazwischen. Ja. Und das siehst du in dem, was filmisch möglich ist, einfach deutlich. Mhm. Und da kann der nicht mithalten. Mhm. Das ist, also von den Visuals kann der natürlich nicht mithalten. Ist auch, der neue ist auch viel aufwendiger und so. Und ich finde ihn auch tatsächlich, der hat diese meditative Ruhe irgendwie. Und egal. Also ich wollte nur sagen, auch das lohnt sich. Und das ist, aber ansonsten hat er schon viel, so was so in diesem Krimi-Genre spielt. Mhm. Mulholland Drive ist im Grunde eine Krimi-Geschichte. Blue Velvet ist eine Inland Empire, wenn ich mich richtig entsinne, auch. Also, ne, das ist schon oft sein Genre, und vielleicht ist es das, diese Suche nach der Wahrheit, was ist passiert, ja. Wer war der Täter, vordergründig, vielleicht ist es so sein Vehikel, um dann in die eigentlichen Abgründe oder das angekratzte dahinter gucken zu können.
Genau.
So kommt mir es ein bisschen vor irgendwie.
Was ich sehr spannend gefunden habe in der Beschäftigung mit seiner Biografie, sind solche Episoden, die VR von sich erzählt, wie er zum Beispiel nach Boston geht dann irgendwann als beginnender Student. Er hat irgendwie immer das Gefühl gehabt, ich möchte irgendwann mal nach Boston. Dann bringt sein Vater ihn also in die Wohnung da, alles wird ausgeladen. Vater verabschiedet sich, fährt wieder zurück nach Virginia, lebt die Familie damals, glaube ich, noch. Und David Lynch erzählt dann, dass er sich hingesetzt hat in seiner Wohnung, Radio angemacht hat und nicht wieder aufstehen konnte. Er ist aufgestanden, wenn er pinkeln musste und sonst nicht, glaube ich. Und er hatte so ein Transistorradio, das lief er die ganze Zeit und mit der Zeit wurde die Batterie immer schwächer. Und dann hat er das Radio eben an sein Ohr gehalten, damit er noch hören kann, was da überhaupt gesagt wird. Und irgendwann war das auch aus. Und er konnte nicht aufstehen.
Wirklich?
Ja. Und dann irgendwann sagt er, nach, ich weiß nicht genau, wie viel Zeit dann verstrichen ist, war dann halt der erste Vorlesungstag. Und da ist er dann mit allergrößter Mühe, hat es dann irgendwie geschafft, dahin zu gehen.
Was für eine irre Geschichte.
Ja, ey. Genau. Und da gibt es noch mehr solche Geschichten. Zum Beispiel, wie er das Malen entdeckt hat. Ein Freund seiner damaligen Freundin erzählte, dass sein Vater Maler wäre. Und David Lynch hatte vorher, da war er eben noch Jugendlicher, hatte noch nie gehört, dass so etwas überhaupt nur ein Beruf sein kann. Maler sein.
Ja.
Aber in dem Moment, in dem er das diesen Jungen hören sagte, wusste er ganz genau, das ist mein Beruf. Ich werde Maler. Und dann hat er diesen Freund dazu überredet, dass er ihn in das Studio, in das Atelier seines Vaters mitnimmt. Durfte er dann auch. Und da durfte er dann sein. Und David Lynch hat sich vorgestellt, also als Maler, da macht man eigentlich nichts anderes als Kaffee trinken und malen und sich mit anderen darüber unterhalten. Das will ich auch. Und das hat er dann im Prinzip auch so gemacht. Irgendwann hat er sich dann da irgendwo, glaube ich, sogar Räume gemietet und hat im Prinzip fast alle Zeit, die er überhaupt aufbringen konnte, hat er da verbracht und hat gemalt. Und dann hat ihn sein Vater irgendwann, das war eine ganz tolle Familie, sagt er, die waren sehr, sehr gut situiert, aber auch sehr bürgerlich und so. Sein Vater hat dann irgendwann ihn mal auf den Pott gesetzt, hat gesagt, hör mal zu, ich will, dass du um 11 Uhr abends zu Hause bist. Und dann hat David gesagt, nein, das ist mir zu früh, ich mal. Ich will länger malen. Und dann gab es einen fürchterlichen Streit, weil sein Vater nicht akzeptieren konnte, dass er länger malt als bis 11 Uhr nachts. Und ja. Dann hat der Vater in dem Moment dann irgendwann gesagt, so aus Wut heraus oder so, wenn du mir nicht gehorchen willst, dann gehörst du nicht mehr zur Familie. Und das hat ihn fürchterlich verletzt und so. Und diese Geschichte hat dann wohl dieser Vater von dem Jungen, also der Maler, dieser Künstler, Maler, mitbekommen und hat dann bei dem Vater angerufen und hat gesagt, ich will mich nicht in ihre Angelegenheiten einmischen, aber ich möchte Ihnen nur sagen, Ihr Sohn arbeitet wirklich hart und er macht nichts anderes, wenn er hier ist, als zu malen. Also der hängt nicht rum oder trinkt Bier oder macht irgendwelchen Blödsinn. Der macht wirklich die ganze Zeit überhaupt nichts anderes, als zu malen. Das wollte ich Ihnen nur mal sagen. Und daraufhin hat der Vater gesagt, na gut, wenn das so ist, dann kannst du auch länger malen.
Das ist ja Wahnsinn.
Und dann gibt es noch eine Geschichte. Ich erzähle dir die aus einem ganz bestimmten Grund, ja. Ich erzähle noch.
Ja, und warte mal, und wie alt war der?
Da war er, das muss noch vor dem College gewesen sein. Also er hat dann irgendwann bildende Kunst, wollte er dann studieren, hat das erst angefangen, war damit aber super unzufrieden, kam ihm irgendwie alles super schulisch vor, hat er wieder abgebrochen, hat überlegt, dass er in Europa vielleicht Kunst studieren kann, das hat nicht funktioniert, ist wieder zurückgekommen, aber er ist dann irgendwann wieder zurückgegangen zum Kunststudium, auch da, weil der Vater dieses Freundes für ihn Fürsprache gehalten hat und sich bei irgendeiner Hochschule gemeldet hat, gesagt, der Typ ist hart drauf, den müsst ihr nehmen, der ist richtig gut. Und deshalb durfte der dann, hat ein Stipendium bekommen oder was das war und durfte, glaube ich, in Pennsylvania oder so, durfte er dann Kunst studieren, weil er Fürsprecher hatte. Weil er durch seine wahnsinnig fokussierte Art, das war dann doch so beeindruckend. Also die Leute haben irgendwie gemerkt, wenn der Typ einmal drauf ist, dann kommt er da auch nicht wieder runter. Ja, und noch eine Geschichte, und dann will ich erzählen, warum ich das überhaupt erzähle. Mittlerweile ist David Lynch verheiratet mit Peggy und sie haben auch sie haben noch kein Kind. Genau, sie haben noch kein Kind. Aber der Vater besucht ihn und David möchte ihm zum Abschluss einfach noch was Schönes zeigen, nämlich seinen Experimentetisch. Den hat er in so einem ganz runtergekommenen Keller im Haus. Da probiert er einfach mit Sachen rum. Zum Beispiel lässt er Früchte verrotten. Also er legt die auf einen Tisch und beobachtet, wie die sich verändern, wenn sie verrotten. Außerdem hat er da tote Tiere liegen, eine tote Maus oder einen toten Vogel und er beobachtet die. Und er beschreibt die Szene dann so, er zeigt das seinem Vater und sein Vater sagt sowas wie, sehr interessant. Mhm, aha. Dann gehen sie also irgendwann wieder die Treppe nach oben und David sagt, ich hatte ein Lächeln im Gesicht, weil ich meinem Vater das zeigen konnte, was mir so wichtig war. Und in dem Moment drehte ich mich zu ihm um und sah den Gesichtsausdruck meines Vaters, den er mir bis dahin verborgen hatte, nämlich das blanke Entsetzen so. Und dann bringt er ihn zum Auto und zum Abschied sagt sein Vater zu ihm, David, ich muss dir eine Sache sagen, du solltest niemals ein Kind bekommen. Und David Lynch sagt, das war ziemlich komisch, weil was ich ihm noch gar nicht gesagt hatte, war, dass meine Frau Peggy gerade schwanger geworden war. Das sind alles ziemlich komische Geschichten, ne?
Ja.
Und ich habe mir überlegt, also ich bin ja Vater zweier autistischer Jungs, ne? Und neuronale Divergenz ist mittlerweile so ein Stichwort, worüber wir viel reden. Ihr an der Schule, nehme ich mal an, ist das auch ein Thema irgendwie.
Na klar, logisch.
Ich bin ziemlich sicher, dass David Lynch von irgendwem mit irgendwas diagnostiziert worden wäre. Weil er erzählt nämlich auch, dass er einfach nicht gerne das Haus verlässt. Er geht einfach nicht gerne raus. Es ist ganz, ganz selten, dass er wirklich mal einen Fuß vor die Haustür setzt. Er mag das nicht. Er ist gerne bei unter sich und macht seine komischen Experimente. Irgendwie denke ich so, ich will jetzt nicht Autismus sagen, weil, keine Ahnung, aber irgend so eine neuronale Divergenz.
Und, ich habe auch mal eine interessante Geschichte von ihm gehört, nämlich ich meine, also bei irgendwelchen Dreharbeiten, und zwar da wurde später dann der Production-Assistent, der so die Ausstattung macht und die Räume herrichtet, ne? Der wurde dann interviewt und der erzählte dann, und ich glaube, es war Blue Velvet, wenn ich mich recht entsinne, aber ich bin mir nicht ganz sicher. So, mit David Lynch zu arbeiten, das wäre schon sehr, sehr faszinierend, weil der hat eine ganz konkrete Vorstellung und dann macht man das so hin und dann kommt David Lynch dann irgendwann rein und von mir aus, das ist so ein bisschen runtergekommenes Zimmer und dann läuft dadurch durch den Raum und zieht hier noch ein bisschen Zeitungspapier, schmeißt er da noch irgendwo in die Ecke und guckt den Raum dann so durch und dann legt er noch irgendwelche Schnipsel unter die Fensterbank, wo sie keine Kamera sehen wird, aber die müssen da sein. Diese Schnipsel, die werden nie gefilmt, aber die der muss diese Schnipsel dann noch hinlegen, damit das stimmt für ihn. Weißt du so? Irgendwie, und das passt, finde ich, auch gut zu den Geschichten, die du gerade erzählt hast.
Ja, irgendwie schon. Und ich frage mich halt, ne? Also, wir alle haben unsere Art, die Information zu verarbeiten, die Welt zu sehen, ne? Uns die Welt vorzustellen oder so. Und wenn so jemand so ein bisschen vielleicht anders tickt als normal, dann hat der möglicherweise einfach eine total interessante Sicht auf die Welt, könnte man denken. Also es begegnet einem ja immer wieder, dass Künstler, Philosophen oder so, die haben sowas wie, keine Ahnung, irgendeine, sagen wir mal Autismus oder so, oder irgendeine Art Dinge anders zu sehen. Und das macht das so faszinierend. Van Gogh ist natürlich ein Beispiel. Van Gogh war psychisch krank, ne? Und hatte eine ganz besondere Art, Farben wahrzunehmen zum Beispiel, die überhaupt die Welt wahrzunehmen. Und stellenweise fragt man sich jetzt im Rückblick, manche Dinge hat er gemalt, wo man sich fragt, wie konnte er die überhaupt wahrnehmen? Also zum Beispiel gibt es da diesen wahnsinnig verwirbelten Nachthimmel, den er da mal gemalt hat. Da haben Forscher gesagt, das ist wirklich, es gibt diese Verwirbelungen in der Atmosphäre, die sehen auch genauso aus. Im Prinzip hat er das gemalt, wenn man so will. Und man fragt sich, hat er das gesehen? Hat er das gefühlt? Wie kommt er auf die Idee, die Welt so darzustellen, wie er sie darstellt? Ne? Aber auch in diesem Fall ist das halt so, dass da wir dass der halt psychisch sozusagen nicht normal funktioniert in einer Gesellschaft, so wie man das erwarten würde. Der fällt so ein bisschen aus dem Rahmen. Und ich glaube, das trifft auf David Lynch auch zu, wenn ich mir das so anhöre, was er über sich selbst sagt.
Ja, und ich meine, und wie gesagt, man muss ja nur mal 2, 3 Filme von ihm gucken, die sind ja besonders. Ja. Also das gibt nicht viele Regisseure, die so Filme machen. Nee. Also, ne, die haben immer auch was leicht Avantgardistisches. Sie haben irgendwie eben immer so eine Art Innenschau. Oder was heißt immer? Also oft, es ist optisch in der Regel irgendwie skurril, aber nicht Tarantino skurril. Ne? Mhm. Tarantino ist straight skurril. Ja. David Lynch ist irgendwie weird skurril. Ja. So wie wenn man einen, ich habe bei Blue Velvet gedacht, Mann, das ist ja quasi eine 80er, also Version eines Hitchcock-Films. Ne? Ja. Und gerade so, wenn ich an Vertigo denke oder so, da hat Hitchcock auch so, so den Versuch, so psychologische Innendinge irgendwie darzustellen. Hm. Das ist dann alles aus unserer Sicht heute ein bisschen plump und so weiter. Hm. Ne? Aber David Lynch macht das, finde ich. Also ich würde sagen, wenn ich David Lynch Filme beschreiben müsste, dann würde ich sagen, das ist ein Hitchcock-Film, wie du ihn in einem Albtraum siehst.
Ja.
So würde ich das, glaube ich, sagen. Der dreht Albträume.
Ja.
Und dann irgendwie ein bisschen so wie Hitchcock.
Ja.
Finde ich. So, irgendwie die beiden Dinge, die fallen mir.
Was ich ganz interessant finde, ist, wenn ich ihm so zuhöre, wenn er über seine Kunst redet und so, dass er das Dunkle, was man ja wahrnimmt, gar nicht so negativ sieht. Also an einer Stelle sagt er im Film, manchmal muss man Fehler machen, manchmal muss man grandios scheitern, manchmal muss man Dinge kaputt machen, manchmal muss man alles durcheinander bringen und versuchen, wieder von vorne zu fangen, weil das nun mal der einzige Weg ist, wie man an sein Ziel kommt. Und das klingt gar nicht so im Sinne von, naja, wir machen alle Fehler, aber da muss man halt büßen und dann ist es auch wieder gut, sondern für ihn scheint es klar zu sein, dass der Weg manchmal einfach durch das Dunkle hindurchführt und dass das eben einfach so ist. Und ich finde, so wirken seine Filme auch. Also das, was man als dunkel oder schwierig oder so empfindet, ist halt einfach ganz selbstverständlich Teil des Ganzen irgendwie. Es muss nicht als Problem überwunden werden oder so, habe ich das Gefühl. Oder siehst du es auch so?
Ja, schon. Also, ich müsste hier noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Und dafür kenne ich dann wahrscheinlich nicht genug Filme von ihm wirklich gut. Ich weiß, bei Blue Velvet, da hast du wirklich einen der beeindruckendsten und auch gruseligsten Soziopathen von Dennis Hopper gespielt. Ja. Das ist so düster und so furchtbar, Aber es ist nicht Hannibal Lecter, furchtbar, ne, so ein Psychopath mit so einer komischen Maske, der irgendwelche Leute isst und schlaue Dinge sagt, so, ja. Nicht so, ja. Sondern das hat sowas animalisch und auch ein bisschen kindliches und ganz eruptives. Ja. Also dieser Dennis Hopper spielt den auch so, also das ist jemand, wo du in jedem Augenblick Angst haben muss, weil der in jedem Augenblick was komplett anderes tun kann. Ja. So. Und völlig aus der Haut fährt und alles Mögliche. Ne? Also so eine wirklich unberechenbare Force of Nature.
Ja,
so.
Ja.
Und da habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass der ist schon bewusst angstmachend und grausam gezeichnet. Also das ist jetzt nichts, womit er kokettiert, okay. David Lynch. Ja. Also die Figur ist tierisch natürlich, aber da gibt es keine Kokettierung mit der Finsternis. Mhm. Das ist schon klar, das ist finster. Und so, also so in diesen inneren Finsternissen, da das kann ich, also so den eigenen, so Introspektiven, da kann ich das, glaube ich, ein bisschen wiederfinden, okay. Was du gesagt hast. Aber ich wollte nur deswegen das als Beispiel nennen, weil er kokettiert nicht mit Finsternis.
Okay, ja. Der Film endet mit einem Zitat von ihm. Das hat er so ganz schön so geschrieben. Oh, ich lese das gerade mal vor. Ich habe das abfotografiert, weil ich habe gedacht, ja, okay, das fasst wohl wahrscheinlich ganz gut so seine Sicht auf seine Kunst auch zusammen. Vielleicht, also auf das Leben vielleicht überhaupt. Also, das geht so. Dark, deep darkness and splendor all around. It was in the roots and under. And a tree came out. And then a house with stars above. Inside the house, a man with eyes to see and long arms reaching. He saw the splendor all around, and reaching out into the deep darkness, he saw himself.
Okay.
Das kommt einem doch schon bekannt vor dann jetzt irgendwie, oder? Oder so. Also das wächst so aus dem Untergrund, aus dem Boden raus, formt sich zu einer Szene, Baum, Haus, Sterne, da drin ist ein Mensch, der Mensch betrachtet alles, er reicht also in die Dunkelheit rein und findet darin sich selbst. Das ist dieser Kreis irgendwie auch, das ist doch irgendwie ein ästhetisches Selbstverständnis. Und das ist ja gar nicht nur ein künstlerisches Selbstverständnis, das scheint ja irgendwie so eine Selbstwahrnehmung zu sein. Also er, der Mensch im Leben auf dieser Welt unterwegs.
Ja.
Kommt mir so vor.
Ja. Und also, und ich habe bei Lynch auch, und das jetzt auch bei diesem, ist ja ein Gedicht, würde ich mal sagen, ne? Auch bei diesem Gedicht, das drückt es für mich auch aus, immer das Gefühl, das Wichtige ist nicht, keine Ahnung, wie geht der Film aus, sondern das Wichtige ist die Beschäftigung mit dem Thema. Und so wie jetzt hier auch, ne, also es ist nicht, was ist die Moral von diesem Gedicht, das ist, darum geht's nicht, sondern es geht um die Beschäftigung, die hier beschrieben wird. Und es geht jetzt nicht nur darum zu sagen, hey, das ist eine schöne Beschäftigung, sondern um das Gefühl, was diese Beschäftigung auslöst, von dem Baum, der ein Haus wird, wo drin der Mann steht und die Welt und sich selber erkennt in der Dunkelheit und so, ne? Also, ich glaube, der Clou ist nicht, dass da einer steht und sich in der Dunkelheit erkennt, sondern der Clou ist all das, ist dieser Weg, ist dieses, also das ist irgendwie eine Emotion.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Also es ist nicht so sehr, Lynch will, glaube ich, nicht eine Geschichte erzählen, sondern der will eine Geschichte erleben.
Das ist interessant.
Und die Geschichte ist, glaube ich, gar nicht so wichtig, ja, sondern die Erfahrung, die da drin gemacht wird. Das wäre so mein Gefühl.
Also der Weg ist das Ziel?
Lindsteck. Ja, aber es ist eben nicht der Weg, auf dem man läuft. Ja. So man dreht einen Film und da spielen Schauspieler. Ja. Man bildet das so ab, sondern eher im Sinne von der Innenerfahrung.
Ja.
Also, weißt du, was ich meine? Also nicht das fertige Produkt ist wichtig, sondern das, die Assoziationen, die das mit sich bringt.
Genau.
Das wäre mein Gefühl.
Ich habe auf Instagram ein Video von ihm gesehen, da hat er einen Vortrag gehalten vor Studenten und da hat er sich ganz klar für den Glauben an die Reinkarnation ausgesprochen. Aha. Also er hat allen dringend ans Herz gelegt, transzendentale Meditation zu machen. Das hätte ihn geheilt von Ängsten und von Wut und so weiter und so fort. Einfach nur, dass er sich jeden Tag 20 Minuten lang hinsetzt und meditiert. Das würde er uns allen dringend ans Herz legen. Also ja, er als Filmemacher hätte davon sehr, sehr profitiert. Und dann würde er sich eigentlich auch schon freuen. Also wenn er dann stirbt, weiß er, er geht weiter auf seiner Reise. Und dann wird er eben als jemand anders wieder da sein. Und das Ende, das Ziel ist natürlich dann irgendwann einfach nicht mehr da zu sein. Das ist... Das hat er einfach so erzählt. Und da in diesem Vortrag kam auch so eine Wertschätzung, ich sage jetzt mal der Dunkelheit, aber eben nicht im christlich-moralischen Sinne verstanden. Also dunkel immer böse, muss man dringend vermeiden. Ne? Also der Weg der Heiligung geht ja immer weg von der Dunkelheit oder so, sondern in diesem Vortrag klang das mehr so wie, ja, da gibt es halt dunkle Phasen auf diesem Lebensweg und vieles Dunkel ist in mir auch und ich versuche natürlich, mich dem Licht zu nähern und mich zu läutern, also reiner zu werden, weil ich will ja auch quasi aufsteigen sozusagen, ne?
Ja.
Und das gehört dann aber nun mal eben einfach auch dazu, all das so gehört einfach, ja, einfach dazu.
Ja, ja.
Das fand ich
ja
so, ich fand es so, wenn ich ganz ehrlich bin, so beruhigend unchristlich, weil es hat so wenig Stress gemacht, so, ne? Sondern ja, sei doch einfach einverstanden mit deiner Reise. Das ist jetzt gerade nur mal eben einfach deine Reise und ja, das ist jetzt der Weg, den du zu gehen hast. Irgendwann kommt ein anderer Weg oder der Weg geht dann irgendwann weiter vielleicht oder so. Ja, keine Ahnung, wie.
Ja, aber es passt, finde ich.
Ich finde schon.
Also
ja,
ich habe auch gehört, dass es wohl einen, also man denkt ja dann, wenn man so seine Filme guckt, boah, das ist bestimmt voll der gruselige Typ. So. Aber das, was ich so gehört habe, was Leute über ihn sagen, ne, er ist ein ganz freundlicher Mann, ja, und ne, so auch jetzt nicht depressiv oder so, sondern durchaus ein sehr positiver Mensch. So. Und von daher ist es so spannend, eben seine Perspektive, die er ja mit seiner Kunst einfängt irgendwie, ja, wie du vorhin auch sagtest, irgendwie wahrscheinlich neuronal ein bisschen anders gesteckt, ja, irgendwie, ja, und dadurch kommt er auf einen Blick und auf Geschichten, die halt nicht so viele Menschen, auf die nicht so viele Menschen kommen, aber man denkt dann ja automatisch, boah, das ist bestimmt voll der gruselige Typ. Ist aber anscheinend gar nicht. So, das finde ich ganz
spannend. Ist das eigentlich spirituell? Ist halt der Interesse an Spiritualität? Oder ist das mehr Psychologie?
Ich würde es eher Psychologie nennen, glaube ich. Wobei Mulholland Drive empfinde ich durchaus als ein Film mit einem spirituellen Thema.
Ja, erzähl doch mal, wie du diesen Film verstehst. Also das würde mich jetzt schon mal interessieren. Das ist
okay. Müssen wir dazu noch ein bisschen überhaupt die Geschichte, ich meine, ich habe es vorhin ganz knapp angerissen.
Also ja, erzählen. Ich kann es immer versuchen, so gut es geht, aber das ist auch gar nicht mal so leicht, den Film zusammenzufassen. Aber vor allen Dingen im Zentrum stehen eigentlich zwei junge Frauen, die beide, von der einen wissen wir, dass sie eine angehende Schauspielerin ist. Von der anderen Frau wissen wir eigentlich nicht wirklich, wer oder was sie ist. Der Film beginnt damit, dass sie in einer Luxuslimousine unterwegs ist und irgendwo hingebracht werden soll. Und plötzlich hält die Limousine am Seitenrand an. Die beiden Männer drehen sich um und bedrohen sie mit einer Pistole und sind drauf und dran, sie zu erschießen. Und da kommen so zwei Party-Cruiser um die Ecke gefegt auf dieser Serpentinenstraße und knallen voll in das Auto rein. Die beiden Männer sind tot. Die Frau ist komischerweise nur ganz leicht verletzt. Nach diesem Aufprall hätte ich gedacht, die muss ihre Knochen wieder aus dem ganzen Gebüsch wieder zusammenlesen. Aber sie kommt da eigentlich nur mit einer Platzwunde raus und hat fortan aber vergessen, wer sie ist und was sie überhaupt soll und will in dieser Welt. Und die findet sich irgendwann wieder in einer ziemlich schönen Wohnung. Da hat sie das irgendwie geschafft, reinzukommen, die gerade leer stand, weil die ältere Dame, die darin lebt, gerade auf Reisen ist. Und muss erstmal versucht zu sich zu kommen, versucht irgendwie wieder rauszufinden, wer sie eigentlich ist. Und da hinein platzt jetzt eine junge Frau, die eigentlich vom Land kommt und jetzt mal in L.A. in der Wohnung ihrer Tante wohnen darf. Und die möchte gerne Schauspielerin werden und hat sogar ein Vorsprechen demnächst irgendwie. Und diese beiden Frauen lernen sich ja so kennen. So, hey, wer bist du denn? Ich bin, irgend so ein Filmplakat, Rita. ja, hallo, ich bin Betty. Was machst du ja eigentlich? Und dann kommt eben raus, ey, scheiße, ich habe vergessen, wer ich bin. Ich weiß nicht, wer ich bin. Und dann machen die beiden sich auf so ein kleines Detektivspiel so. Wir finden jetzt raus, wie Rita in Wirklichkeit heißt. Und das ist so der eine Handlungsstrang. Genau. Und daran gliedern sich so.
Und übrigens kann man noch mal kurz sagen, Betty wird gespielt von Naomi Watts.
Ah.
Und die spielt, finde ich, fantastisch.
Absolut.
Und zwar den ganzen Film durch, also gerade, weil, da kommst du ja gleich noch zu, es dann doch einen starken Bruch in dieser Figur gibt. Aber das ist,
krass.
Also es ist unfassbar, wie die diese fröhliche, begeisterte junge Schauspielerin
total
spielt.
Ja.
Und dann später diese andere Seite.
Fantastisch.
Das ist
ich fand die auch, wirklich. Ich fand die hinreißend, muss ich echt sagen, weil ich war wirklich geplättet von der schauspielerischen Leistung. Ja. Fand ich mega. Und dann tauchen aber noch andere Figuren auf und es ist schwer rauszufinden, über die längste Zeit des Films zumindest, warum die Handlungsstränge überhaupt etwas miteinander zu tun haben. Da gibt es einen Filmregisseur, der einen Film drehen will und es gibt irgendwelche Mafiosis, die ihm vorschreiben wollen, wer die weibliche Hauptrolle zu spielen hat und er wehrt sich dagegen. Dann hat er Stress mit seiner Frau und er wird rausgeschmissen von ihrem bemuskelten Lover und keine Ahnung, Was gibt's da noch für eine Story? Die beiden Frauen kommen irgendwann in ein Apartment, in ein leerstehendes Apartment, wo sie denken, vielleicht könnte die Rita, wie sie sich da zurzeit nennt, rausfinden, wer sie in Wirklichkeit ist. Sie finden darin eine tote Frau und es ist vollkommen unklar, wer ist diese tote Frau? So halb verwest bereits schon und so. Dann finden sie in der Tasche von der Rita Geld, sehr, sehr viel Geld und einen merkwürdigen Schlüssel, einen blauen Schlüssel und wissen nicht, wo passt dieser Schlüssel hin. Und im späteren Verlauf des Films taucht plötzlich ein kleines blaues Kästchen auf, das vorher irgendwie noch nicht zu sehen war und es stellt sich heraus, dieser blaue Schlüssel passt zu diesem Kästchen. Das Kästchen wird aufgeschlossen und auf einmal macht es Puff und ein völlig neuer Film fängt an.
Genau.
Weil sich plötzlich eine Wirklichkeitsebene verschiebt oder so. Die Charaktere heißen plötzlich anders, sie leben plötzlich ein anderes Leben und Goofy ist verwirrt.
Ja, genau.
Was macht man damit, Jay? Was ist das für ein Film?
Naja, man muss dann schon noch erzählen, also die Figuren tauchen dann in diesem dritten Akt, wo sich alles verschiebt, alle wieder auf. Ne? Die Rita, die nach ihrer Identität gesucht hat, stellt sich heraus, das ist eine Schauspielerin, auch einigermaßen erfolgreich. Und sie ist zusammen mit Betty, die aber in Wirklichkeit Diane heißt. Die heißt gar nicht Betty, sondern, was heißt in Wirklichkeit, also also auf dieser, in dieser neuen Welt quasi, heißt sie Diane, und die haben eine lesbische Beziehung miteinander. Mhm. So, aber die ehemals Rita hat eigentlich auch eine Beziehung zu diesem Regisseur, der einen Film macht und wo sie spielt, und die ehemalige Betty, also jetzige Diane, ist auch Schauspielerin, aber ist eine sehr unzufriedener mhm. Mensch. Ne? Man merkt, sie neidet ihrer Freundin, dass sie so viel Erfolg hat. Gleichzeitig hätte sie auch gerne Erfolg. Die Freundin bringt sie mit in diesem Film unter, aber sie hat nur eine kleine Rolle. Die Freundin will sich von ihr trennen und so. Also da entspinnt sich so eine Art Beziehungsdrama, und es geht relativ schnell, wo plötzlich diese Erzählwelt vor einem aufgeht. Und das Spannende ist halt vor allen Dingen, weil Betty, also jetzt Diane, also Naomi Watts, wie ich das vorhin schon sagte, diese neue Figur, diese alte neue Figur, so unfassbar gut spielt, dass du diesen, also du hast es genau richtig gesagt, die Wirklichkeit verschiebt sich, und das merkt man ihrem Spiel an. Du merkst, ja, das ist schon noch ein bisschen diese Betty, aber irgendwie doch auch ganz anders. Die hat Angst, die ist eifersüchtig, die ist neidisch, die ist missgünstig. Also all das, was vorher so strahlte, ist plötzlich eher dunkel und finsterer. Ja. So, und die Erklärung, die ich habe, die, so wie ich den Film deute, ist, der Film spielt in Limbo. Also wir sehen am Schluss das, was tatsächlich passiert ist. Nämlich, diese Diane hat eine Beziehung zu dieser Schauspielerin, ist ein missgünstiger Mensch, wie auch immer, also auf jeden Fall ein vom Leben gezeichneter. Und sie gibt ja dann den in Auftrag, dass ihre Freundin ermordet werden soll. Ne? Da taucht auch dieser Auftragskiller vom Anfang wieder auf. Und ich glaube, die ganzen ersten beiden Akte, das ist genau. Und die tote Frau, die sie finden, ist ja sie.
Genau.
Also das ist diese Diane. Genau. Und du siehst ganz am Schluss, wie sie von Gewissensbissen geplagt sich selbst das Leben nimmt, sich erschießt. Und meines Erachtens sind die ersten beiden Akte das, was sie im Augenblick ihres Todes sieht. Und das ist eine Mischung aus Wunschkonzert, aus tatsächlichem und aus, keine Ahnung, Dämonen, die sie verfolgen, Albtraum. Also ihr Leben zieht noch mal an ihr vorbei, aber es ist nicht das wahre Leben, sondern es ist ein geschöntes Leben. Und hier passen dann auch diese beiden Herren im Diner rein. Aha. Weil an einer Stelle taucht der eine ja plötzlich auch auf. Und in dem dritten Akt, ganz kurz taucht er noch mal auf, und ich glaube, auch die sind tot.
Ach so.
Und das ist alles Limbo. Das ist sozusagen die Totenwelt, die übergeht vom Leben ins Tod, in den Tod. Also dieser junge Mann, der dann quasi umfällt und dem der Puls gemessen wird, ne? Der hat quasi, also auch der sieht sein Leben vorher und erzählt eben diesen merkwürdigen Traum und so weiter. Also auch das ist nicht alles wirklich passiert, sondern das ist alles Limbo. Eine Mischung aus Realität und Albtraum und Geschichte und selbstgemachter Geschichte, Schönung und Dingen, die wirklich passiert sind. Aber natürlich ist das, das, was du in den ersten beiden Akten siehst, ist natürlich nicht wirklich passiert, sondern der dritte Akt.
Okay, das ist interessant.
Also so deute ich den Film.
Ja, interessant. Ich war mit dem Schluss schon ein bisschen überfordert, so. Vor allen Dingen tauchen da ja diese zwei älteren Leute auf, ne, die dann die,
ja, genau,
die Diane lachend in den Tod treiben, und die sind ja auch schon ganz am Anfang zu sehen, weil sie, genau, anscheinend die Bekanntschaft der Betty gemacht haben auf ihrer Reise nach L.A. Und am Anfang wirken sie noch wie so ganz freundliche ältere Leute, und wenn sie dann in ihrem Auto wegfahren, lachen sie nur noch so ganz, ganz irre. Das Lachen, das freundliche Lachen wird immer mehr zu so einem irren, so einem boshaften Lachen, und man fragt sich, ja, was hier eigentlich was los ist. Ne? Es ist einer dieser Momente, genau, wo man, ja, denkt, ich weiß nicht, was hier gerade passiert, aber es ist echt komisch. So. Also die tauchen dann ja wieder auf und treiben die Diane in ihren Selbstmord. Ich hatte aber eben immer noch so ein bisschen diese Rede von David Lynch vor diesen Studenten im Ohr, von der ich dir vorhin erzählt habe.
Ja.
Und ich habe überlegt, ja gut, wenn man sich vorstellt, dass wir, also wenn man daran glaubt, dass wir sozusagen auf unserer Lebensreise durch Zeit und Raum und Kosmos und so weiter als verschiedene Figuren, als verschiedene Personen wieder auf diesen Planeten zurückkehren, dann habe ich gedacht, dieser Film könnte ja auch so ein Gedankenexperiment sein, was man ja manchmal so hat, wenn man über seine eigene Lebensreise nachdenkt und sich überlegt, was wäre eigentlich gewesen, wenn ich jemand anders gewesen wäre? So. Mhm. Was wäre eigentlich gewesen, wenn Betty die Diane gewesen wäre? Was so halt, ne? Und dieses Spiel damit mit der Frage, was ist wirklich, aber was hätte wirklich sein können? Wer bin ich heute? Wer hätte ich in Wirklichkeit auch sonst noch sein können? So, das als Film sozusagen, also eben diese verschiedenen Wirklichkeitsebenen so übereinander zu legen und die miteinander verschwimmen zu lassen, und das so als Gedankenexperiment. So habe ich den Film dann irgendwann für mich gedeutet und fand das ganz interessant.
Ja, so könnte man ihn wahrscheinlich auch deuten. Ich ist ja gar nicht so weit von meiner Deutung entfernt. Ja. Ist bei dir vielleicht ein bisschen technischer, so, ne? Mehr als mehr wie ein Gemälde. So,
ja, vielleicht, ne? So, irgendwie. Genau, ja, ja.
Und bei mir ist es geschichtengetriebener, ja, wie ich es erkläre.
Ja, genau, stimmt. Bei dir hätte das dann, ja, schon irgendwie eine innere Logik, ne?
Ja, ja, genau.
Und genau, hat's auch. Genau, richtig, ja, genau. Und ich habe die in meiner Deutung sozusagen gar nicht herstellen können und habe dann überlegt, ja, vielleicht ist es ja auch richtig so, vielleicht gibt es die überhaupt gar, genau, nicht so, ne?
Und ich glaube, man kann auch tatsächlich, und wahrscheinlich kann man auch noch einen dritten und einen vierten Blick auf ihn haben. Das macht den Film ja auch so interessant, ja, dass er dich quasi wirklich in diesem dritten Akt völlig vom Stuhl fegt und du denkst, what the fuck, was passiert denn hier? Ich habe doch gerade noch einen ganz normalen Film, also scheinbar normalen Film, ja, gesehen, ja, irgendwie. Aber ich habe ihn ja auch am Dienstag mir extra nochmal angeguckt. Und echt, ich habe den ganzen Mittwoch drüber nachgedacht. Da kam immer wieder also, hoch. Immer
und so ging es mir auch. Darüber haben wir vorhin ja auch schon geredet. So ging es mir halt auch. Also, das ist ja wirklich eine Qualität, finde ich.
Total.
Dass so ein Film hat.
Ja, es ist auch visuell wirklich super umgesetzt. Ja. Da sind schon starke Szenen drin, es sind skurrile Szenen drin. Es hat was Witziges manchmal und dann eben was Düsteres und eben diese What the fuck Momente. Und ich finde halt, es ist tatsächlich wie eine Art Puzzle, wo du irgendwann ziemlich überfordert bist, weil diese ganzen Teile übereinander liegen. Und dann gehst du so ein bisschen weg, ne? Lässt den Film mal einen Tag sacken. Ja. Und am nächsten, also für mich hat sich das dann so am nächsten Tag alles geordnet. Also ich konnte das Puzzle dann angucken und dachte, naja, die Geschichte hat er mir erzählt. Geil.
So. Das ist cool. Ja. Ich finde das ganz befriedigend, sozusagen, wie du es gerade auch gemacht hast, also Filme und Malerei so nebeneinander zu stellen und zu sagen, die folgen im Prinzip so ein bisschen derselben Ästhetik. So wie man in einem Gemälde vielleicht, das ein bisschen abstrakter ist oder auch ein bisschen surreal ist oder so, manchmal vielleicht nicht ganz genau weiß, wo hört das eine Bildelement eigentlich auf und wo fängt das andere an? Wenn die Ränder so verschwimmen, wenn so Farbe verschmiert wird. Das macht ja in seinen Bildern auch ganz viel, ne? Also, dass sich Dinge so aufzulösen scheinen, dass die ihre Kontur verlieren, sodass man nicht ganz genau weiß, wo hören sie auf, wo fangen sie an. Und wenn man jetzt zum Beispiel diesen konkreten Film so schaut, dann könnte man das vielleicht auch einfach so stehen lassen und sagen, ja, das wissen wir jetzt gerade nicht ganz genau. Wir wissen nicht genau, warum diese Frau erst Betty heißt und dann eine Diane tot im Bett wiederfindet und in einem anderen Teil des Films plötzlich selbst diese Diane ist und dann die Tote sein wird in diesem Bett und so weiter und so fort. Das ist so, ne, da verschwimmen auch Konturen, könnte man sagen.
Genau, so kann man drauf gucken. Ich mag es lieber, da drinnen eine Geschichte zu sehen. Und ich finde, die ist schon auch da. Also die habe ich mir nicht ausgedacht. Nee. Ne? Diese tote Diane triggert ja sozusagen, haben wir ja drüber gesprochen. Also ne, ich kann schon auch sehen, dass man, also es gibt ja Menschen, die fragen sich, wenn sie ein abstraktes Gemälde anschauen, fragen sich, was ist denn das eigentlich?
Ja.
Was soll das denn darstellen? Ja. Und dann gibt's Menschen, die lassen das Gemälde einfach auf sich wirken und tauchen in die Formen irgendwie ein und die sprechen zu ihnen irgendwie anders.
Ja.
So. Ich glaube, ich bin eher der Typ, der halt immer fragt, was ist das eigentlich?
Ja, genau.
So, ja. Ne? Ich bin der Typ, der die Geschichte zusammensetzt. Genau. Der versucht, die Geschichte zusammenzusetzen. Und ich finde, da kommt man bei Mulholland Drive ziemlich weit. Das habe ich ja gerade belegt, sozusagen. Ja. Aber ich verstehe auch gut, du bist, glaube ich, eher jemand, du lässt das auf dich wirken und dann ist auch gut.
Vielleicht ist das ja der Grund, warum der Marco zum Beispiel Twin Peaks, die Serie, gut findet. Oder?
Ja.
Vielleicht kommt er mit diesen Ambiguitäten besser klar und sagt sich, ist lustig, kann ich wertschätzen. Und du sagst nach dem dritten Mal, habe ich begriffen, dass hier keine Antwort gibt. Ich verstehe nicht, was das hier soll, oder? Kann das sein?
Ja, das könnte gut sein. Das könnte wirklich gut sein. Das würde ich Ihnen jetzt gerne nochmal fragen.
Das würde ich Ihnen auch gerne mal fragen.
Der sitzt ja wahrscheinlich immer noch in der Straße.
Ja, der arme Kerl, das stimmt. Ja. Sag mal, hat das wohl eine Bewandtnis, dass diese beiden Frauen, die eine ist blond und die andere ist brünett, glaubst du, das spielt eine Rolle? Und als sich die Rita, die eigentlich Camilla dann heißt, wie sich dann immer rausstellt, wie die sich verstecken will, also oder verbergen will, da setzt sie sich auch eine blonde Perücke auf den Kopf. Ne?
Genau.
Und ich habe immer gedacht, was für eine Art von Symbolik mag das sein? Glaubst du, da verbirgt sich was dahinter?
Ja, glaube ich schon. Also es gibt ja auch irgendwann taucht auch so eine, nur ganz kurz, die spricht mit diesem Auftragskiller so eine andere blonde Frau auf, die wirkt ein bisschen wie eine Prostituierte oder Drogenabhängige oder so. Und die sieht auch der Betty Diane sehr ähnlich.
Ja. Und da muss ich mal kurz auf was hinweisen. Du meinst aber nicht die Bedienung in den Winkies, oder?
Nee, die meine ich
aber
nicht.
Ist
aber auch die gibt es.
Ja, aber ist das nicht interessant? Als Betty noch Betty heißt, da heißt die Bedienung Diane.
Diane, genau.
Und als Betty dann Diane heißt, heißt die Bedienung im Winkies Betty. Das ist doch...
Echt?
Ja, die heißt Betty. Betty. Ich bin sicher, aber auf dem Namen steht Betty. Ja. Also das ist...
Ja, super. Super. Aber zur Perücke und so. Also, wie gesagt, meines Erachtens sind das alles Hinweise darauf, dass es in diesem ganzen Film geht es nur um diese Diane. Und das sind alles Figuren, die sie auch ein Stück weit verkörpern. Und ja, sie hatte eine Beziehung zu dieser anderen Schauspielerin. Ja. Aber eigentlich sind das alles in Versatzstücke in ihrem Kopf, wo ihr Leben an ihr vorbeizieht im Augenblick ihres Todes.
Ach, interessant.
So deute ich das. Aus dem Grund machen diese Stilisierungen von ihr in anderen Figuren für mich auch Sinn.
Also das finde ich sehr interessant.
Find ich einen guten Kniff. Also,
ich glaube, ich muss den Film jetzt echt nochmal sehen. Auch, dass diese zwei wirklich sehr schönen Frauen, muss man ja wirklich sagen, dann zu dieser toten Frau in die Bude steigen und die liegt dann da so halb verwest auf dem Bett und auch dieser Kontrast zwischen dieser Leiche, die mal eine schöne Frau gewesen ist und diesen beiden anderen noch lebenden, noch schönen Frauen, auch dieser Kontrast ist irgendwie eine wahnsinnig starke Symbolik, finde ich.
Total.
Ne? Wahnsinnig starkes Bild.
Total. Ja. Und ich meine, und sie gehen ja dann in dieses Theater, ne?
Ach ja, das ist so eine krasse Szene, ey, ja.
Die hat ja auch sowas Absurdes, Expressionistisches irgendwie. Aber in dem Theater geht es ja auch darum, dass der Moderator sagt am Anfang, ja, sie hören ein Orchester, aber es kommt alles vorm Band. Und dann sieht man ja eine Frau ganz inbrünstig singen und dann fällt sie um und das Band läuft weiter und sie singt weiter, obwohl sie nicht mehr singt. Ja. So. Ja. Und das alles, also das sind alles meines Erachtens Bilder dafür, quasi vertraue nicht dem, was ich dir gerade anderthalb Stunden lang gezeigt habe, sondern dass die Wirklichkeit ist eine andere.
Genau. So. Sehr interessant. Sehr interessant. Und ich würde schon sagen, dass das auch ein spirituelles Interesse ist. Ne?
Ja, ja,
es ist ein Spiel mit Wirklichkeit und mit der Frage, was ist Wirklichkeit überhaupt? Also die Frage, was ist wirklich, wirklich, ist ja eigentlich die religiöse Frage schlechthin. Ne?
Genau.
Auf die Religion versucht eine Antwort zu geben. Was ist wirklich, wirklich? Und zumindest dieser Film versucht das auch, damit zumindest zu arbeiten mit der Frage.
Genau.
Ja, eindeutig.
Genau. Und ich finde, gerade in der Art, wie er diese Geschichte erzählt, macht er das einfach brillant, weil er dich sozusagen da irgendwie so reinschmeißt und mit diesem What the fuck? Moment, ich habe richtig eine Weile gebraucht, bis ich diese positive Betty loslassen konnte.
Ja.
Weißt du, ich fand die so toll. Naomi Watts spielt die so schön und so begeistert und so mit Energie und so. Und dann plötzlich ist sie so anders. Und ich habe gesagt, gib mir meine Betty wieder. Spinnst du? Hallo. Ich habe mich richtig innerlich, was ist denn hier los? Und ich habe dann echt, am nächsten Tag kam die auch immer wieder hoch. Und ich dachte, und ich war traurig, dass er mir die weggenommen hat, so irgendwie ein bisschen. Und dann setzt sich aber für mich dieser Film so zusammen, wie ich ihn jetzt erklärt habe. Und dann habe ich gedacht, ja, und genau das erreichst du damit, dass du mir diesen Charakter so lieb gemacht hast und mir am Ende sagst, arschgeleckt, das ist ihre Wunschvorstellung und du hast dich von ihrer Wunschvorstellung blenden lassen. In Wirklichkeit war das eine ganz arme Wurst.
Ja.
So, und das ist irgendwie, also ich finde die Art, wie er das erzählt und da macht er irgendwie Türen auf, über die würde man über eine normale Geschichte, glaube ich, nicht so leicht rankommen. Also es ist schon sehr speziell und wie gesagt, auch sehr spirituell. Ja. Ne? Was ist im Augenblick des Todes? Ja. So, welches Leben siehst du dann? Ein geschöntes, ein echtes, wer bist du und so. Also schon brillant, also wirklich brillant.
Toll. Ach schön. Tja, hat sich gelohnt, für mich jetzt ganz konkret auch gelohnt, mich noch mal mehr mit David Lynch zu beschäftigen. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Es ist ja bei mir leider so, dass ich gute Leute immer erst entdecke, wenn sie tot sind. Das passiert mir immer wieder. Irgendjemand ist gestorben, ich denke, ja echt, wer denn? Wer war das denn? Oh! Und dann entdecke ich manchmal so total tolle Schriftsteller oder Filmemacher oder so. Und dann denkst du, so, schade, hätte ich die mal entdeckt, als sie noch gelebt haben. Aber
ja, du, zu Lebzeiten, also es gibt eine tolle Band, die leben alle noch, die, nee, nicht alle, aber die könntest du dir vielleicht mal, weiß nicht, ob du die, also wahrscheinlich kennst du nicht, weil du die mehr ja erst, wenn sie sterben, Rolling Stones meine ich jetzt. Also.
Habe ich schon mal gehört, glaube ich.
Hast du
schon mal gehört.
Ist eine ganz gute Band.
Ist nicht schlecht.
Ja. Ja, aber das passiert einem dann, ne? Dass man dann, aber ist doch auch ganz schön. Ich meine, jetzt, das ist ja unser kleiner Nachruf auf David Lynch. Wie gesagt, ich hätte gerne noch einen Fanboy, so einen richtigen Fanboy dabei gehabt. Ich hoffe, unser, also der Marco wird wahrscheinlich die ganze Zeit den Kopf schütteln und sagen, was redet ihr da alles euch?
Warum habt ihr das nicht gesagt? Warum habt ihr das nicht gesehen?
Ja, genau.
Ja, genau.
Naja, wie dem auch sei. Aber ich hoffe, ihr Zuhörenden, euch hat der kleine Nachruf trotzdem ein bisschen Spaß gemacht. Mhm. Und vielleicht habt ihr mal Lust, euch ein paar David Lynch-Filme anzugucken.
Das würde sich sicher lohnen, ja. Und wie du ja schon sagtest, der konventionellste Film ist die Straight Story. Vielleicht,
genau,
wenn man doch auch ein bisschen Popcorn-Kino dabei haben will oder was heißt.
Das ist der konventionellste, definitiv.
Mhm. Wir haben jedenfalls unser Bestes gegeben.
Ja.
Und weil es auch tatsächlich mal wieder gut passt, frage ich, was sagen wir denn dem Tod, Jay?
Nicht ohne Betsy. Betty, meine ich. Betty oder Betsy?
Betty mit Doppel-T.
Betty, ne?
Ja.
Nicht ohne Betty.
Black Betty Ramanam.
Oh, Black Betty. Ja.
Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat. Wenn du uns ein bisschen helfen möchtest, dann kannst du diese Folge in den sozialen Netzwerken teilen. Twitter, Facebook, du weißt schon. Oder vielleicht schreibst du uns sogar eine Rezension bei iTunes. Das würde auch sehr helfen. Und wenn du uns so richtig doll helfen möchtest, dann kannst du über eine finanzielle Unterstützung nachdenken. Du findest auf cobainserben.de raus, wie das geht. Hoffentlich bist du das nächste Mal wieder dabei. Wir würden uns total freuen. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.